Danke schön. Ja, wir freuen uns heute Morgen hier zu sein, bei euch und bei euch allen, genau. Und genau, ich übergebe kurz an der Stefan. Wir sind ein gutes Team, Stefan und ich. Ich bin Niederländerin und wir haben einander in Toronto, Kanada kennengelernt. Und in der Zwischenzeit sind wir in vielen Ländern gewesen, viele Orte. Und jetzt wohnen wir im Ländle, unser Zuhause in Roswelden. Genau. Und wir haben eine Schule angefangen und im Moment ist diese Schule online. Auch einfach wegen Umstände haben wir es verschoben, was eigentlich ein reichen Segen geworden ist, weil wir haben inzwischen Studenten aus der Schweiz, aus Norddeutschland und überall, was uns sehr, sehr freut. Und auch über die Jahre, wir haben auch Freunde in Afrika gehabt, die konnten die Schule mit uns machen, da wir online waren. Genau. Und die Schule des Herzens ist eigentlich ein Auftrag gewesen, die Gott wirklich auf unser Herz gelegt hat. Und die Schule des Herzens ist ein Ort, wo wir Raum schaffen für Gott, für den Heiligen Geist, dass er näher an unser Herzen dran darf. Dass er uns begegnet. Und das ist für uns ein Riesenschlüssel in unserer Schule. Weil es ist nichts Besseres, als wenn wir Jesus begegnen. Weil er ist unser König und er kann unsere Umstände und auch unser Herz verändern. Und Menschen sind natürlich mit Menschen unterwegs. Gott wirkt durch Menschen. Aber direkt Begegnung zu haben mit Jesus, es gibt einfach nichts Besseres. Und das ist unser Herzenswunsch, vor allem in unserer Schule. Genau.
Du wurdest erschaffen für Beziehung mit Gott, Beziehung mit dir selber und Beziehung mit anderen. Ja. Als Jesus mal herausgefordert worden ist von den Pharisäern, die gesagt haben so, Jesus, sag doch mal, was ist denn das wichtigste und das größte Gebot? Ja, ihr kennt die Stelle alle, wenn ihr ein bisschen unterwegs gewesen seid, schon so mit Kirche und es ist das größte Gebot, Matthäus 22, 34 bis 40. Und für die Pharisäer, die waren damals so die Erweckungskultur, ja, die waren da, die haben sich kümmert darum, dass das Wort Gottes und die Lehre rein geblieben ist, ja, von den Einflüssen der griechischen Philosophie. Die waren wirklich, die haben das ernst genommen, ja. Die kriegen bei uns immer so ein bisschen, ja, sei ja kein Pharisäer und wollen wir auch nicht sein, weil die ja am Schluss dann wirklich sich nur an den Gesetzen festgehalten haben und es verpasst haben, was Jesus gebracht hat. Aber diese Frage nach dem größten Gebot, die war eine wichtige Frage für sie. Sie haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, diese Gebote zu halten. Das waren ja über 600. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, 600 Gebote immer im Kopf zu haben, immer versuchen, die zu halten. Was für ein Stress. Seid also ruhig geworden. Was für ein Stress. Ja? Und Jesus guckt sie an und sagt, das größte Gebot, das Wichtigste ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Ja. Und was Jesus hier sagt, ist, dass du eine dreifältige Berufung hast. In dieser Berufung ist alles drin und kommt aus dieser Berufung kommt alles raus, wofür du hier bist auf diesem Planeten. Jesus sagt, die erste Beziehung, die du hast, um die es geht, ist deine Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung fließt aus Liebe raus. Macht auch Sinn, weil die Bibel spricht darüber, dass Gott, unser Vater, er ist Liebe. Und wenn wir ihm begegnen, begegnen wir diesem liebenden Vater. Und Jesus ist die perfekte Repräsentation des Vaters. Und der Heilige Geist ist dieser Geist der Liebe. Ja? Römer 5,5, ja? Wird man nachher noch drauf kommen. Die Liebe des Vaters ist ausgegossen in unsere... Oh, schon wieder Herz, ja unglaublich, Stefan, warum redest du denn vom Herz? Schon wieder Herz ist ausgegossen in unsere Herzen durch seinen Geist. So der Geist Gottes, der bringt diese Liebe. Er ist Teil davon, er ist ja Gott, ja. Und wenn Gott Liebe ist, dann ist sein Geist auch diese Liebe. Und er gießt seinen Geist aus, sagt die Bibel, ohne dass wir was dafür tun. Da steht nicht dran. Und wenn du alle Kapitel der Bibel gut gelesen hast und jeden Sonntag beim Prisma-Gottesdienst dabei warst, dann gießt Gott seine Liebe aus in dein Herz. Nein, er gibt, sobald du connectest mit ihm, sein Ja ist ja vor Ewigkeiten ausgesprochen zu uns. Ja? Und sobald du zu diesem Ja Ja sagst, kommt diese Liebe Gottes in dein Herz. Du hast freien Zugang zu dieser Liebe. Und Jesus sagt in Matthäus 22, 34 bis 40, sagt im Endeffekt, deine Berufung, dein Leben ist verankert, fließt aus dieser Beziehung mit Gott raus. Und wir können auch in dieser Liebe leben. Nicht, weil wir so toll sind, sondern die Bibel sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wow. Ha. Aber es sind zwei Sachen, zu wissen, dass Römer 5,5 real ist, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen und dass wir in dieser Liebe leben. Es ist eine Sache zu wissen, die Lise, es ist meine Frau, die ist ja so schön und die ist so toll und die hat mich so arg lieb. Es ist gut, wenn ich das weiß. Ja, wir sollen das auch wissen, ja, ihr Ehemänner und Ehefrauen natürlich dann vice versa. Und es ist gut, wenn wir wissen von der Bibel her, dass Gott uns liebt. Aber es ist eine ganz andere Sache, ob ich das zulasse, dass die Lise mich liebt und ich diese Liebe empfange, ob ich es zulasse, dass sie mich lieben darf, ja. Ob ich mich lieben lasse von ihr, das war das, was ich gesucht habe. Ob ich mich von ihr lieben lasse. Und das beinhaltet, dass ich diese Liebe empfange. Ja, aber dann mache ich mich doch verletzlich. Ja. Und wisst ihr, wir haben nur ein Herz. Ja. Wir haben nur ein Herz. Und du lebst aus diesem Herzen. Und alles, was vom Reich Gottes herkommt, unsere ganze Berufung, unsere Bestimmung, der Grund, warum du aus diesem Planeten fließt, aus deinem Herzen raus. Dein Herz ist der Ort, wo Gott dir und mir begegnet. Und der Zustand, oder haben wir uns schon drunter geschrieben, der Zustand deines Herzens bestimmt dein Leben, nicht deine Umstände. Wir sind so oft drauf fixiert, dass wir denken, ja, wenn jetzt bloß der Pastor anders wäre oder wenn meine Frau sich da ändern würde, oder meistens die anderen, sondern die Frauen sagen, mein Mann jetzt endlich mal da was da in die Pötte kommen würde oder so, oder wenn mein Arbeitgeber endlich sich verändern würde, dann. Aber die Bibel ist ganz klar, es ist der Zustand deines Herzens, es ist dein Herz, was dein Leben bestimmt, ja. Sprüche 4,23 ist so ein Schlüsselvers für uns, für unser Leben, für das, was wir lernen, aber auch für unsere Schule. Mehr als alles andere heißt da, bewahre dein Verstand. Nein, bewahre dein, denn aus ihm fließt die Quelle des Lebens oder fließt dein Leben. Dein Leben fließt aus deinem Herzen, was immer in dein Herz reinkommt und der Zustand deines Herzens bestimmt, wie dein Leben funktioniert. Und die Lise hat ein paar prophetische Sachen gesehen, so bevor wir angefangen haben. Vielleicht möchtest du ein, zwei Sachen sagen. Ich habe auch ein, zwei Sachen prophetisch, die ich gesehen habe, wo ich euch mit reinnehmen will, ja, weil wir glauben, Gott spricht. Ja? Und wir müssen lernen, seine Stimme zu hören. Amen. Warum? Wie willst du Jesus nachfolgen, wenn du ihn nicht sehen und hören kannst? Schwierig, dann müssen wir zurückgreifen auf Regeln und auf Prinzipien. Dann hängen wir wieder im Alten Testament, da hätte Jesus nicht kommen brauchen. Das sagt Jesus ja auch in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wisst ihr, wenn... Machen wir mal eine praktische Übung. Wenn ihr ein gutes Schaf seid, dann macht man einfach Mäh auf drei. Eins, zwei, drei. Mäh! Drei gute Schafe hier. Komm, wir kriegen das noch besser hin. Auf eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Mäh! Es ist die Realität, die Jesus uns zuspricht. Sagt, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, wenn er dein guter Hirte ist, dann hörst du seine Stimme. ob du diese Stimme wahrnimmst oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Du kannst Sachen hören, aber es nicht wahrnehmen, dass es von ihm kommt. Aber im Hören, wenn ich der Lise zuhöre, ja, das ist der erste Schritt, auch in Beziehung. Ja, wenn wir jemanden kennenlernen und wir fangen an, dieser Person wirklich zuzuhören, wir tauschen unser Herz aus, dann entsteht Beziehung. In diesem Zeitnehmen, in diesem Hören, in diesem Aussprechen, was ich auf dem Herzen habe und dann hören, was sie auf dem Herzen hat, ja, da entsteht Beziehung. Und Beziehung fließt oder kommt aus Vertrauen raus. Oder Vertrauen baut Beziehung. Ja? In der Bibel, das Wort Vertrauen ist dasselbe griechische Wurzelwort wie Glauben. Wir wollen immer mehr glauben. Ja? Willst du noch glauben? Mehr glauben? Ja! Okay, alle begeistert. Ich will mehr glauben. Ich will mehr Heilung sehen, mehr Befreiung. Ich will Erweckung sehen. Wer will Erweckung sehen? Komm mal. Ein paar. Und da müssen wir Glauben haben, sagt die Bibel. Ja, aber was ist Glauben? Glauben ist Vertrauen. Und Vertrauen wächst in Beziehung. Und Beziehung kommt aus dem raus, dass wir ihn hören und auf ihn eingehen und dass er uns hört. Vers 14 sagt dann nicht nur, dass er uns kennt, sondern dass die Schafe auch den Hirten kennen. Das beinhaltet, das ist das Wort Gnostis. Da ist ein erfahrungsbasierendes Kennen, ja, um das es geht. In Johannes 10, 27. Und aus diesem Hören wächst die Beziehung, wächst Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen raus sind wir gehorsam. Weil du wirst nicht jemand nachfolgen, dem du nicht vertraust. Sagen wir unseren Kindern ja immer, ja? Raphael, nicht mit fremden Leuten mitgehen. Wisst ihr, die meisten von uns sind an dem Punkt, wo wir eigentlich Gott noch nicht vertrauen. Weil wenn er kommt und uns was sagt, gehen wir meistens nicht drauf ein. Warum? Weil wir nicht Zeit mit ihm verbracht haben, weil unser Herz oft zu ist. Du hörst durch dein Herz, Gott spricht in dein Herz rein. Und wenn dein Herz zu ist, weil du enttäuscht bist oder weil du bitter bist oder weil du verletzt worden bist, ist noch nie jemand passiert, gell? Bist noch nie enttäuscht worden. Ja, und die natürliche Reaktion, die wir haben, ist, unser Herz geht zu. Und wenn unser Herz zu ist gegenüber Menschen, weil wir von Menschen verletzt worden sind, dann ist unser Herz auch zu gegenüber Gott. Weil du nur ein Herz hast. Johannes spricht darüber und sagt, du kannst nicht sagen, du liebst Gott, den du nicht siehst, und du hast deinen Bruder, den du siehst. Was er hier sagt, ist eine direkte Korrelation zwischen dem Level der Intimität, die du mit Menschen hast, und dem Level der Intimität, die du mit Gott haben kannst. Er sagt dann, und das sagt der Johannes, das ist ein Apostel, gell? Er sagt dann, wenn du das sagst, dann bist du ein Lügner. Da denke ich mir, oje, 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 wirklich. Aber du hast halt, ich habe auch nur ein Herz. Und was immer in unserem Herzen abläuft, das bestimmt unser Leben.
Ja, und das ist wirklich, wirklich wahr, dass wir ein Herz haben. Und manchmal denken wir wirklich, ich kann, aber Gott vertraue ich, aber die Menschen um mich herum vertraue ich nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in unser Herzen glauben, die Mensch oder diese Welt kann ich nicht vertrauen, dann ist das wie eine Blockade auch zwischen uns und Gott. Es ist wie eine Straßensperrung. Und man sieht vielleicht einiges von Gott, man erlebt auf einer gewissen Ebene etwas von Gott, aber diese wirkliche Beziehung in vollem Vertrauen mit Gott ist dann sehr, sehr schwierig. Aber Gott lädt uns ein und sagt, möchtest du mit mir zusammen? Wir müssen nicht alles direkt auf einmal durchgearbeitet haben. Gott sagt, nein, ich gehe mit dir. Ich nehme dir an die Hand und über Zeit, genauso wie wir das mit Beziehungen erleben, über die Jahre habe ich festgestellt, ich kann Stefan vertrauen. weil ich mit ihm unterwegs bin. Ich habe ihm am Anfang nicht so natürlich habe ich ihn vertraut, weil sonst hätte ich ihn nicht geheiratet, ja klar. Aber die Tiefe von Vertrauen, die ich jetzt habe, heute mit Stefan, nach 10 Jahren verheiratet zu sein, ist tiefer wie noch nie zuvor. Warum? Weil ich Erlebnisse gehabt habe mit ihm. Und Gott möchte uns in diese Beziehung, in Erlebnisse mit uns mitgehen. So, darum ist Jesus überhaupt auch gekommen. Es ist Teil von dem, der Grund, dass er gekommen ist. Er ist gelaufen, gegangen. Er hat Erlebnisse mit den Jüngern. Sodass er die Welt zeigen konnte, wer Gott wirklich, wirklich ist. Und ich habe vorher, wenn wir Zeit genommen haben zu beten, habe ich einen enormen Topf gesehen. Gibt es noch ein extra Mikro? Ja? Ja, okay, nee, mit Übersetzung. Da kann mal sein, dass ich das brauche. Das ist okay. In dem Fall, dass ich anfange, Englisch zu beten oder so. Aber dann habe ich einen riesen Topf gesehen. Und diesen Topf, der hatte auch teilweise so dunkle Farben und Schwere und auch negative Wörter und Negativität in diesen großen Topf drin. Und das hat so angefangen zu rühren, ja, stirring the pot. Und ich habe das Gefühl, dass durch alle Umstände und was jetzt alles los ist, ja, ist es manchmal, als ob wir anfangen, von dieser Suppe zu essen, wo Schwere drin steckt, wo ein Einfluss und Druck von außen kommt, vom Feind vor allem, ne? Weil da gibt es einen Feind in dieser Welt. Da ist eine Realität. Nicht alles ist nur Rose, Duft und Mondschein und wunderbar. Aber Gott möchte kommen und er möchte diese Suppe verändern. Er möchte kommen und uns so begegnen, dass wir anfangen, Hunger zu haben auf seine Suppe. Zwiebelroschbraten. Das Gute. Das Richtige.
Gott sagt ja in der Bibel, sehen und schmecken. Das spricht ja direkt die Schwaben. Also himmlische Zwiebelroschbraten, himmlische Trollinger, ja, ist der neue Wein. Ja. Wir sollen schmecken, wie gut Gott ist. Ja.
Und ich habe gesehen, wie diese Suppe angefangen hat. Jesus ist dann gekommen und diese Suppe hat sich von der Farbe verändert. Und sie ist weiß geworden und blau, anstatt diese schwere Negativität. Und weiß ist natürlich Reinheit. Jesus möchte kommen, er möchte unsere Welt beeinflussen, unser Herz beeinflussen, dass wir anfangen, seine Reinheit, das heißt die Wahrheit Christi, anfangen zu essen, zu uns zu nehmen. Und dann fängt es an, in unser Herz warm zu werden. Herr, weil sein Güte kommt, sein Treue kommt, sein Liebe kommt, dann wärmt uns das so schön auf, wie eine Suppe das machen kann. Und blau ist für das Himmlische, ist für Offenbarung und für Wahrheit, dass wir anfangen, nicht nur zu schauen, was kommt da alles um mich herum, aber anfangen zu schmecken und sehen, er ist wirklich gut. Und die himmlische Wahrheit ist nicht nur positive Wörter, aber es ist Substanz, eine Substanz. Es ist echt, es ist real. Und manchmal sind wir gewisse Wegen gegangen, ja, diese Wegen, die sind uns vertraut und es ist wie eine breite Straße, wo wir immer gegangen sind. Da ist alles schön aufgeräumt und wir wissen, da geht's hin, da geht's entlang. Das ist unser Normal gewesen. Aber wir leben jetzt in eine andere Zeit. Da hat sich was verschoben, auch im Geistlichen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und Gott lädt uns ein, durch dieses Vertrauen und durch diese Beziehung, die er so gern mit uns haben will, was er sich so wünscht, mit jeder von uns. Du bist keine Ausnahme. Da gibt es hier und auch online keine Ausnahme. Nein, Jesus will dich ganz. Und er lädt uns ein in diese neue Zeit, wo wir noch nicht gegangen sind, um durch das Wald zu gehen, von dieser breiten Straße, wo unsere Gewöhnlichkeiten waren, wo also unser Normal war, anzufangen, in den Dschungel hineinzugehen. Und was gibt's in den Dschungel? Keine Weg. Da braucht man Machete, ja? Da braucht man Glaube. Tschuk, 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 tschuk. Und Gott will kommen. Er will anfangen mit uns, tschuk, tschuk, durch diese neue Zeit in neue Gegenden zu kommen. Warum? Weil dort im Wald, da gibt's die Tukans, die so traumhaft schön sind. Ich liebe Schönheit, diese schöne Vögel. Wir haben den Glück gehabt oder den Segen gehabt, wir waren in Costa Rica zweimal und ich habe diese Tukan auch im Wild gesehen und die sind so schön. Aber die gibt es im Wald. Diese Schönheit Gottes, wonach wir uns so sehnen. Wir alle brauchen Schönheit in dieser Zeit. Egal wie diese Schönheit aussieht. Aber Gott hat Schönheit in jeder von euch gelegt. Und was fängt an zu passieren, wenn wir in den Wald reingehen? Da ist eine Resonanz und wir fangen an wieder zu leben. Da gibt's Früchte. Ha, die haben wir noch nie vorher geschmeckt. Wenn wir den normalen Weg gelaufen wäre, wären wir die nicht begegnet. Ja? We wouldn't have seen these things. We wouldn't have experienced and smelled these things. Die hätten wir sonst nicht erleben können. Und dann sagt Gott, und jetzt die Richtung. Und dann hörst du einen Wasserfall. Yes, können wir schwimmen gehen. In dem Wasserfall wieder uns neu erfrischen lassen.
So was sagt jetzt Gott durch diese Bilder? Ja? Das Erste, einfach um das nochmal zu fokussieren, ist die Frage, was prägt dich? Was immer du anschaust, wird dich prägen. 2. Korinther 3,18 sagt, im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wieder durch den Geist. So die Frage, und ich habe da mit Gott auch mal drüber gesprochen, gesagt, Gott, ich finde die Bibelstelle so toll. Und sagte, ja, du willst auch verwandelt werden. Dann sage ich, ja, ich will verwandelt werden. Dann sagt er, immer kommen alle zu mir und die sagen, alle, ich will verwandelt werden, ich will verwandelt werden, ich will verwandelt werden. Dann sage ich, ja, und was ist das Problem? Dann sagt er, weißt du, Stefan, du wirst immer verwandelt. Ständig, jede Minute. Die Frage ist nicht, ob du verwandelt wirst oder nicht, sondern was du dir anschaust. Im Englischen hört sich noch besser an, da heißt es behold. Was du festhältst. Ja? So, wenn du dich mal über jemanden geärgert hast, und ich weiß, das macht ihr nie.
Yes. Niemals.
Wahrheit. Und du gehst durch dieses Erlebnis durch, macht ihr auch nie. Und wenn ihr dann nochmal oder zweimal oder dreimal oder viermal durch dieses Erlebnis, wo du dich über jemanden geärgert hast, durchgehst, gewinnst du immer die Argumente, die du vorher verloren hast. Kennst du das? Diese inneren Dialoge, ja. Was passiert, wenn du dich auf diesen Ärger fokussierst? Wird er größer oder kleiner? Größer. Warum? Weil alles, was du anschaust und vor Augen hältst, in dessen Bild wirst du dich verändern. So, wenn Gott kommt und Sachen in Bewegung bringt und himmlische Sachen reingibt in die Suppe und seine Reinheit kommt, dann sagt er im Endeffekt, was prägt dich? Ich habe eine neue Sache da, die dich prägen kann, aber du musst dich dem aussetzen, du musst es anschauen, du musst in dieser Gegenwart sein, du musst diese Suppe zu dir nehmen oder es wird keine Bedeutung für dein Leben haben. Und das Zweite ist, wir spüren beide, die Lise und ich und ihr wahrscheinlich auch, Gott will neue Wege gehen. Da bricht was Neues an, auch jetzt nach Corona. Gott hat da auch während Corona Sachen getan und Dinge verändert. Und manchmal sehen wir nur das Negative. Aber glaubt mir, Gott hat immer noch die Möglichkeit gehabt, auch in Corona sein Werk zu tun. Amen. Warum? Er ist Herr, er regiert, er ist König. Das glauben wir doch, oder? Wisst ihr, ich habe da auch mit einigen Pastoren immer wieder bin ich im Gespräch und ich weiß noch, vor anderthalb Jahren, dann war einer mit einem gesprochen, den ich auch kennengelernt habe, jetzt besser. Ich sage, oh Stefan, es ist alles so schrecklich und die Leute kommen nicht mehr in den Gottesdienst und unsere Jugendlichen, die sind jetzt 8 Wochen lang nicht in den Jugendgottesdienst und die schmieren mir alle geistlich ab und die kommen nicht mehr und die beten nicht mehr und die machen das nicht mehr und die machen jedes nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, du, wenn die Jugendlichen, die du 5 bis 10 Jahre, oder gehen wir mal generell aus in allgemeinen Gemeinden, die wir 5 bis 10 Jahre und auch die Erwachsenen geprägt haben als Leiter, wenn die uns in 8 Wochen abschmieren und nicht mehr zusammenkommen und beten miteinander, nicht mehr Bibel lesen, nicht mehr, was haben wir den Leuten beigebracht? Und jetzt können wir das natürlich rumdrehen. Und die Frage ist natürlich, das ist ja für uns als Leiter, als Pastor, stelle ich mir dann die Frage, okay, was haben wir gemacht? Und die Frage, die wir als Gemeindemitglieder oder als Leute, die jetzt im Gottesdienst sind oder am Stream sitzen, die wir uns fragen sollen, ist, bin ich Nachfolger? Bin ich Jünger? Bin ich Sohn? Bin ich Tochter? Lebe ich? Du bist es ja, Gott sagt ja, du bist Sohn, Tochter Gottes. Aber leben wir da drin oder leben wir hauptsächlich als geistliche Konsumenten? Und machen uns eins mit dieser Konsumgesellschaft, wo es bloß darum geht, ich empfange halt. Und wenn das dann wegfällt, dann kriege ich die Krise. Haben wir gelernt, Gottes Stimme zu hören? Haben wir gelernt, im Wort zu stehen? Haben wir gelernt, Sachen auch durchzukämpfen? Ja, wir haben gestern ganz super Predigt gehört, vorgestern. Da hat einer gesagt, ja, wisst ihr, da gab es einen Unterschied, als die Israeliten angegriffen worden sind von den Philistern. Ja, die haben alle die Panik gekriegt. Das war eine starke Armee. Saul war ein erfolgreicher König, der hat alle seine Schlachten gewonnen gehabt. Wisst ihr das noch? Goliath, Philister. Ja? Und dann hat der Feind die Strategie verändert. Dann hat er gesagt, nee, wir machen jetzt nicht im Gesamten, sondern wir machen One-on-One. Und da haben die alle die Krise gekriegt, die haben sich versteckt vor Goliath, sie hatten Angst. Und dann kam ein kleiner Hirtenjunge und er hat gesagt, aber ich habe gelernt, alleine auch zu stehen mit meinem Gott. Und versteh mich nicht falsch, wir brauchen Gemeinschaft, aber wir brauchen Gemeinschaft, auch, wo wir gelernt haben, auch alleine Kämpfe durchzukämpfen, mit Gott. Ja. Und dann auch in der Gemeinschaft, wenn wir nur Erfolge und Durchbrüche erlebt haben, weil wir in der Gemeinschaft vorangegangen sind oder die Gemeinschaft uns tragen hat, das reicht nicht aus. Oh, Stefan, ist das so herausfordernd. Wenn wir gehen wollen, die neuen Wege und die neuen Sachen erkennen wollen, wir brauchen auch diese Vollmacht, die Gott uns ja gegeben hat, dass wir anfangen, die zu erleben. Und David ist aufgestanden und hat gesagt, kein Problem, ich habe den Löwen besiegt, ich habe den Bären besiegt. Kennt ihr es noch? Und gesagt, und ich schnapp mir den Typ. Nicht, weil ich so toll bin. Aber er hat gelernt, die Autorität, die er hatte, mit seinem Gott. Und Gott ruft uns raus und sagt, hey, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt wo? Zeig mal auf jemanden und sag, in dir. Alle begeistert. Und der will raus. Dieser Geist will raus, der will durch dich durchfließen. Das ist das Versprechen, das Jesus gegeben hat. Johannes 7, 37 bis 39. Wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Ströme werden aus euch fließen. Und er sprach dies über den Geist, der noch nicht ausgegossen war. Aber preist den Herrn, wir haben Pfingsten erlebt vor 2000 Jahren. Aber erleben wir das? Wenn du vor jemandem stehst, dass Ströme lebendigen Wassers durch dich fließen, dass Heilung kommt, Befreiung kommt, dass die anfangen, ein Geschmäckle zu kriegen vom Reich Gottes. Das hängt mit unserem Herzen zusammen. Weil du kannst nicht weitergeben, was du nicht empfangen hast. Und du empfängst mit deinem Herzen. Du siehst mit deinem Herzen. Paulus betet, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden. Wir brauchen das.
Es ist auch wirklich nicht so schwierig, diesen Fluss, das lebendige Wasser fließen zu lassen. Stehe ich vor ein paar Wochen in einem Laden und da ist die Kassiererin sehr frustriert, weil die Dame vor mir, die hat ihr Geldbeutel liegen lassen im Auto und die läuft ganz relaxed zum Auto und eine Schlange steht da an der Kasse. Und natürlich die Verkäuferin oder die Kassiererin
ja,
steht da voll frustriert. Und ich beobachte diese Situation und ich fange an, mit dieser Frau zu reden. Und die war von total Frustration, Ärger. Die ist total am Ende entspannt dagestanden, hat sich wohlgefühlt, weil da kein Urteil da war. Ich habe angefangen, einfach mit ihr zu reden, mich zu unterhalten und ihr die andere Suppe angeboten. Es ist nicht so schwierig, Das kann in ganz kleine Dinge schon anfangen. Und dann kommt Vertrauen und dann kommt ein Punkt, wo du wirklich Jesus nochmal auf ganz klare Art und Weise weitergeben kannst. Aber es ist nicht so schwierig.
Aber es kommt aus deinem Herzen. Wenn dein Herz zu ist, dann stehst du wahrscheinlich auch da und denkst, Mensch, jetzt habe ich da... Und dann machst du der Frau auch noch Stress, ja? Ich weiß noch, war ich beim Friseur, passiert ja immer wieder mal, und jetzt schneidet Lise meine Haare. Auf jeden Fall bin ich da im Friseur gesessen und während ich da gesessen bin, hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, ermutige sie, die nette Dame, an ihre Träume zu glauben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie wird so gern reisen und überhaupt und da, 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 da. Und dann habe ich mir einfach Zeit genommen und gesagt, du, es ist alles möglich. Und habe versucht auch zu erklären, wie das geht und was sie machen kann und wie sie auch günstig reisen kann. Einfach, sie ermutigt in ihren Träumen. Und so nach 10, 15 Minuten, 20 Minuten guckt sie mich an und sagt, boah, meine Kopfschmerzen sind weg. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie Kopfschmerzen hat. Aber in dem Moment hat sie connected mit diesem Strom des Lebens, der durch mich durchfließt, und Heilung ist geflossen, obwohl ich gar nicht gewusst habe, dass sie Heilung braucht.
In dieser Zeit ist es noch mal klarer geworden, wie das Licht scheinen kann. Das ist wirklich so. Es gibt so viel Stress. Und wenn wir anfangen, das Licht zu sein und Hoffnung zu bringen in unsere Umwelt, dann verändert sich da was. Das wird Menschen frei machen. Und dafür sind wir berufen, das Reich Gottes hier auf Erde zu bringen.
Wisst ihr, einige von euch werden Marvel-Fans sein, andere werden das überhaupt nicht verstehen, was ich sage. Aber das macht
Comics.
Comics. So in dem ersten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire, ja, war das so, weil ich es im Kopf habe. Da sagt, kommt er an einen Punkt rein, ja, geht's, bei diesen Superhelden geht es ja immer auch um Identität, ja. Und er geht da verschiedene Prozesse durch und er kommt an den Punkt, wo er dann sagen muss, ja, oder wo ihm dann gesagt wird, mit großer Vollmacht kommt große Verantwortung. Mit großer Vollmacht kommt große Verantwortung. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Der Geist des lebendigen Gottes lebt in dir. Du bist ein königliches Priestertum. Du bist berufen, Kranke zu heilen, Toten aufzuerwecken, Leben zu bringen, wo immer du hingehst. Aber da kommt auch Verantwortung damit. Wir können nicht mehr dann sagen, hey, ich will Erweckung, ich will, dass Kranke heil werden, dass Tote auferstehen und dass Befreiung passiert, wo immer ich hingehe, aber ich übernehme keine Verantwortung für mein geistliches Leben. Das ist zu schwierig. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen dran, dass Gott nochmal seinen Geist ausgießen wird. Auf eine neue Art und Weise. Ja? Wir waren vor einigen Wochen auf der Zeltstadt. Vielleicht kennen das noch einige von euch. Ja? Und es war unheimlich stark, was da passiert ist, auch für mich am letzten Abend. Wir hatten das Vorrecht, da zu sprechen. Und da ist nochmal was Neues aufgebrochen. Aber am ersten Abend, wo wir da waren, es war so für mich so bedeutsam. Wir waren im Lobpreis und plötzlich sehe ich vor mir im Lobpreis einen Engel stehen. Und dieser Engel hat immer auf den Boden geschaut. Und ich habe gesagt, Herr, warum ist dieser Engel da? Und was macht er? Ich verstehe das nicht. Warum guckt er auf den Boden im Lobpreis? Der sollte doch anbeten. Und dann hat Gott gesagt, dieser Engel wacht über die Gebete und die Worte, die du und andere 1994, 95, 96, 97 ausgesprochen habt. Die sind in den Grund, in den Boden reingegangen. Und diese Worte, die sind, diese Gebete, diese Zusagen, die du mir gemacht hast, Stefan, die sind noch da. Und jetzt ist die Zeit, wo ich komme und ich frage, bist du treu deinem Wort gegenüber? Hältst du, stehst du zu dem Wort und zu den Versprechen, die du mir gegeben hast, vor 20 Jahren? In dieser Aufbruchszeit, einige von euch haben das erlebt, ja, wie das war. Als diese Toronto-Sachen losgegangen sind. Wir haben Gottesdienste gehabt, 3-4 Stunden, das war normal. Gottes Gegenwart war da, Heilungen passiert, Befreiung passiert. Hallo, hallo, hallo. Neue Wege, ja. Und, Und das hat mich so nochmal so herausgefordert. Und es geht auch nicht um Zeltstadt, sondern es geht für jeden Einzelnen. Gott kommt jetzt in dieser Zeit. Ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. Und er klopft an unsere Herzen an und sagt, ich bin treu meinem Wort gegenüber dir. Ich bin treu dem Versprechen gegenüber dir. Ich bin treu auch dem Wort gegenüber, das ich in dein Herz reingelegt hat. Aber wirst du treu sein gegenüber den Versprechen, die du mir gegeben hast? Warum? Weil Gott sucht Kontaktpunkte, er sucht Menschen, er sucht Söhne und Töchter Gottes, die ihr Herz öffnen, die bereit sind, mit ihm weiterzugehen, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im, so auf Erden. Ja, wenn wir nicht wissen, was im Himmel los ist, wie sollen wir dann damit übereinstimmen? Wenn wir nicht sehen, was er macht, wie sollen wir Ja dazu sagen? Wäre das wie die Kinder, ja? Das ist ein anderer Schlüssel. Wisst ihr, das andere, was ich heute Morgen gesehen habe, und das andere, ja, Platz nehmen in der Gegenwart Gottes, das ist gut. Das andere, was ich heute Morgen gesehen habe, ich habe Goldmünzen gesehen, die vom Himmel runtergefallen sind. Ganz viele Goldmünzen, ganz viele, 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 viele. Hat gar nicht mehr aufgehört. Und ich habe das nicht ganz verstanden gehabt. Ich habe dann da reinbetet und dann während dem Lobpreis hat Gott zu mir gesagt, ich bin dabei, eine Währungsreform zu bringen. Reden ja alle über Inflation, haben Angst, dass unser Geld kaputt geht, unsere Renten kaputt gehen. Und das ist auch berechtigt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, ich will eine Währungsreform in deinem Herzen bringen. Die Währung, in der ich rechne, ist Beziehung, ist Liebe, ist Glaube, ist Vertrauen, ist Vollmacht, ist meine Gegenwart. Haben wir das manchmal eintauscht für ein besseres Gehalt? Haben wir es manchmal eintauscht für versteht ihr mich? Das ist nochmal Prioritäten, wo Gott kommt jetzt, mit uns in den Urwald geht und neue Wege haut und sagt, hey, diese Bindung an die Finanzen, die muss ich lösen. Reich Gottes kann nicht mehr bestimmt sein dadurch, was wir jetzt im Opfer kriegen. Ob wir dann die nächsten Schritte gehen können, sondern wir müssen vom Himmel her sehen, uns von ihm prägen lassen, dann entsteht Glaube und Vertrauen, dann werden wir ihm nachfolgen und dann werden die Finanzen kommen. Wisst ihr, als die Versorgung wird kommen. Als die Israeliten durch den Jordan durch sind, ja, ist der Jordan, hat er sich geteilt, als die vor dem Jordan gestanden sind? Nee, die mussten erstmal da reinmarschieren. Stefan, wirklich. Wisst ihr, mir wäre es ja auch lieb, wenn ich die Sachen vorher, ich sehe die von Gott und dann öffnet sich das und dann kommen die Finanzen rein und dann gehen wir diese neuen Wege. Wäre super, oder? Aber Gott sagt, nee, so läuft es nicht. Ihr seid ein Volk des Glaubens. Das heißt, Vertrauen auf den lebendigen Gott, der immer mit dir ist, Immanuel. Fordert mich das raus? Ja, granatemäßig. Aber es macht dich auch unabhängig von den Umständen. Wieder zurück zur Suppe. Was prägt uns? Die Angst, nicht genug zu haben, oder das Verständnis, dass wenn ich von Gott her höre, dass er die Fülle für mich hat. Ich kenne zu viele Leute, die nicht in ihre Berufung rein sind. Männer und Frauen, die mir kennen, weil sie Angst hatten, dass sie nicht genug Kohle kriegen. Und nicht jeder muss den vollzeitlichen Dienst verstehen, um das geht's nicht. Aber die Limitationen, die wir setzen, mit denen müssen wir auch leben. In dem ganzen Seelsorgezeug, was wir machen, ich habe immer wieder eins gelernt, Gott respektiert deine Entscheidung. Die guten, wie auch die dusseligen.
Weil er dich lieb hat. Seine Liebe ist so groß, dass er nicht die Kontrolle über dein Leben nimmt. Weil er möchte. Beziehung ist, dass ich ihm wissen lasse, ja, dass ich ihn lieb habe, aber dass er freiwillig mich auch wieder lieb hat. So ist es genauso mit Gott. So hat er das gewollt. Und Gott hatte schon von Anfang an einen Plan. Ja, die Missio Dei, der war unterwegs. Der wollte. Und im Garten Eden hat er nicht gesagt, Adam, wo bist du? Jetzt bist du dran. Auf die Knie. Nee, er hat gesagt, Adam, wo bist du? Gott hat schon längst gewusst, oder? Er ist Gott. Er hat schon längst gewusst, was da alles passiert ist. Aber was hat er gemacht? Er ist ins Gespräch gekommen, weil er Beziehung wollte. Und was unsere Aktionen, das, was wir tun, hat Auswirkungen. Aber Gott möchte immer wieder, der kommt immer wieder und sagt, bist du da? Kommst du? Ist da jemand heim? Kommst du? Er will, er will, er will, er will. Aber er geht nicht, du sollst Beziehung mit mir leben. Das macht er nicht.
Lieber nicht dann, ja.
Ja, Gott sucht, so wie Adam und seine Frau im Garten. Mann und Mannin, die waren ja eins. Er sucht diese Beziehung. Er sagt, wo bist du? Ich bin hier. Erzähl doch, was da passiert ist.
Und zurückzugehen zu Johannes 10, 27, dieser Ruf kommt, ja, der hat ja, das ist das gleiche Ding. Ja. Meine Schafe hören meine Stimme. Adam, wenn du reinguckst in die Genealogien, Adam war der Sohn Gottes. Ja. So, er ruft uns. Und ich denke, viele von uns, ich auch manchmal, wir hängen noch hinter diesem Busch und wir verstecken uns. Warum? Weil Gott anfängt, Sachen uns zu fragen, wo wir uns nicht ganz genau sicher sind, ob er auch wirklich so gut ist, dass er uns da durchträgt. Wisst ihr, wenn im Normalen, wenn keine großen Aktionen laufen, wenn keine große Not da ist oder keine Probleme da sind, dann ist es relativ einfach. Aber wenn wirklich Krisensituationen kommen, wenn Sachen passieren, wo wir feststellen, dass wir wirklich keine Kontrolle haben, dann stellt sich die Frage, wem vertraue ich? Und dann kommt es darauf an, was habe ich vorher gebaut mit Gott und in mir bauen lassen? Mit wem? Wer hat mich geprägt? Und wir gehen ganz kurz darauf ein, wisst ihr, als wir durch eine sehr schwierige Zeit durchgegangen sind, einige Jahre, aber vor allem dann 2017, 18, und wir unser zweites Kind verloren haben, da war die Frage, ja, warum, wieso, weshalb und war und wie, und wir haben doch alles gemacht, alles durchbetet, wir haben 3 Monate lang gekämpft, haben Hunderte, vielleicht Tausende von Leuten betet. Alles, was Rang und Namen hatte, von Gary und Lilo Keller über die Kirstras, die apostolische und weiß was ich was alles, ja. Und das sind die Punkte, wo es sich dann rausstellt, trägt es. Und wenn du es zugelassen hast, dass Gott dich prägen durfte und du verändert worden bist in, zumindest zum Teil, wir sind ja alle unterwegs, verändert worden bist zurück in das Bild, in dem du erschaffen wurdest, dann trägt es trotz allem Schmerz, trotz aller Not, kannst du Verbindung halten mit Gott und auch miteinander.
In meiner Schwäche ist er stark. Und das ist für uns da nochmal ganz reell geworden.
Aber nur, wenn wir mit ihm diese Verbindung halten können. Und diese Verbindung, die entsteht dort, wo wir Beziehung leben. Wo wir unser Herz ihm ausliefern, wo er uns verändern darf, wo wir Ja sagen zu ihm, zu der Prägung, die er bringt, und die anderen Wege verlassen, die normal zu sein scheinen. Und wir gehen gleich noch in ein Gebet rein, aber ich möchte ganz kurz noch auf das Bild gehen. Das hat Lise gemalt, ich habe eine Vision gehabt, als ich über die Bedeutung vom Herzen gelehrt habe, als wir in den Niederlanden mal waren. Und dann habe ich diese 2 Wächter gesehen, die an unserem Herzen, die an dem Herzen gestanden sind. Und Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, Stefan, du hast Wächter an deinem Herz, die habe ich dir zur Seite gestellt, du hast Autorität über die Wächter und du bestimmst, was in dein Herz reinkommt und was aus deinem Herzen rausgeht. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und im Englischen kommt es noch viel stärker raus, ja, weil die Wächter,
guard your heart.
Da heißt dann guard your heart, also dieses Guardian, diese Soldaten, diese die anderen Stadttoren gestanden sind, die aufgepasst haben, wer da reinkommt. Und wenn die gesehen haben, dass da jemand kommen ist, der ein Lügner war oder ein Betrüger war oder keine gute Geschäftsethik hatte, die haben gesagt, da kommst du nicht rein. Die Wächter, ja. Und die Frage ist, bewahren wir unser Herz Und was lassen wir rein? Jesus sagt, aus dem Überfluss deines Herzens spricht dein Mund. Was immer in unserem Herzen drin ist, wird unser Leben bestimmen. Es wird bestimmen, wie wir miteinander umgehen. Das wird bestimmen, wie wir verschiedene Situationen einordnen. Wenn du durch eine schwierige Zeit durchgehst und du hast sowieso schon Ärger und Zorn in deinem Herzen und bist verunsichert, du wirst es auf Gott übertragen. Und dann wirst du die Quelle abschneiden, die deine Heilung für dich bereithält. Und dann werden wir bitter werden. Und dann schmeißen wir der Bettel manchmal nach. Das Gute ist, Gott ist treu und er ist mit uns. Und er ist immer da, er wirbt immer in unserem Herz. Adam, wo bist du? Stefan, wo bist du? Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Möchten mit euch noch ein Gebet beten zum Abschluss. Ein Hauptpunkt, wie das abläuft mit unserem Herzen, ist, dort, wo wir verletzt werden, dort macht unser Herz zu. Jesus ist da und er ist bereit, mit uns durch diese Sachen durchzugehen und Heilung zu schenken. Aber ein ganz großer Schlüssel ist, dass wir unser Herz so gut wir können öffnen, und Vergebung ist der große Schlüssel. Und ich weiß, manchmal kämpfen wir damit zu vergeben, und da können wir auch noch tiefer gehen, ja? Aber wir fangen mal auf der Ebene an, wo wir jetzt sind, ja? Und wenn du noch nicht bereit bist, verschiedenen Leuten zu vergeben, dann ist es okay, dann bet drum, dass Gott dir Gnade gibt, ja? Aber es ist der Schlüssel, weil wir werden nicht heil werden, wenn wir nicht vergeben. Nicht, weil Gott uns keine Heilung schenken will, sondern weil wir uns dann festhalten an der Verletzung. Und Gott nicht über unseren Willen rausgehen wird. Versteht ihr das? Ja, der hält es nicht zurück, aber wir können es nicht empfangen. Ganz andere Geschichte. So, wenn ihr wollt und es mitbeten möchtet, muss niemand machen, dann lasst uns aufstehen und dann beten wir den ersten Teil dieses Gebetes zusammen. Und dann werden wir noch ein bisschen Worship haben oder wie auch immer. Und dann in dieser Zeit möchte ich euch herausfordern, dass ihr ganz kurz, auch ihr könnt es auch mit nach Hause nehmen und sagen, hey, Herr, ich entscheide mich erstmal auf dieser Ebene, ich entscheide mich, diesen Leuten zu vergeben. Meistens sind es die Menschen, die uns am nächsten sind. Unsere Mutter, unsere Vater, Brüder, Schwestern, Beziehungen, die wir hatten, Boyfriend, Girlfriend, Ehepartner, Leiter, Leute, die uns in unser Leben reingesprochen haben, die auch mit denen wir unterwegs waren, wo wir unser Herz geöffnet haben. Niemand muss das mitbeten, aber ich möchte euch da einfach ermutigen, dass wir zusammen dieses Gebet beten können. Und dann, je tiefer du gehen kannst, je besser. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Okay, alles klar. Dann lass uns auf drei anfangen, diesen ersten Teil zu beten. Und dann nimm dir Zeit. Wir machen während die nächsten Minuten oder daheim dann zu sagen, dort, wo ich verletzt worden bin, Vater Gott, ich vergebe nun meinem Papa dafür, dass er nie da war, meiner Mutter, dass sie mich kontrolliert hat. Meinen Geschwistern, das, bla bla bla. Auf drei. Eins, zwei, drei. Vater, vergib mir, dass ich mein Herz verhärtet habe. Vergib mir, dass ich Mauern gebaut habe, die andere Menschen aus meinem Leben ferngehalten haben. Vergib mir, dass ich dich auf Abstand gehalten habe. Komm und mache mein Herz weich. Ich erlaube es dir. Komm und reiße die Mauern ein. Nimm dieses steinerne Herz. Gib mir ein fleischernes Herz. Lass uns noch beten. Heiliger Geist, bitte zeig du mir und zeig du uns die Menschen und die Situationen, welche uns verletzt haben. Und dazu geführt haben, dass wir unsere Herzen verhärtet haben. Heiliger Geist, zeig du uns, wem wir heute vergeben dürfen. Danke, Herr, dass du das Wollen und das Vollbringen gibst. Und Herr, da wo wir noch Gnade brauchen, Herr, wir bitten dich um Gnade. Dort, wo Menschen uns verletzt oder enttäuscht haben. Herr, dort, wo wir abgelehnt worden sind. Dort, wo Menschen nicht da waren, auf eine Art und Weise, wie sie da sein sollten, Herr. Wir entscheiden uns heute, den ersten Schritt zu gehen und zu vergeben. Was immer dir jetzt kommt im Herzen, wenn du jemanden siehst, du etwas spürst, dann möchte ich dich ermutigen, fang an, diese Schritte zu gehen und sagen, Papa, Vater, ich vergebe meinem Vater dafür das. Vater, ich vergebe meiner Mutter dafür das. Ich vergebe meinem Leiter dafür das. So gut du das kannst, öffne einfach dein Herz und deine Hand und lass diese Verletzung los.